Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss zwei organisatorische Dinge durchgeben, gleich zu Beginn. Wir würden gern die Namenskärtchen zurückhaben. Also wenn Sie den Kongress verlassen, bitte die Namenskärtchen draußen in die Box legen. Das ist das eine. Das andere ist, ich möchte nochmal an die Feedbackbögen erinnern. Ich kann jetzt wahrscheinlich nie wieder Feedback sagen, ohne an Biofeedback, das gestrige Biofeedback von Bernhard zu denken. Das sind wahrscheinlich die gewünschten Nebenwirkungen von Kabarett. Also die Feedbackbögen bitte, die in der Teilnahmemappe drin sind, ausfüllen. Wer die Teilnahmemappe nicht mehr mit hat, wer einen Feedbackbogen fehlt, draußen liegen noch welche. Das sind die organisatorischen Dinge. Nach dem gestrigen Festabend mit Galadinner, Kabarett, Musik und Tanz geht es gleich weiter. Wir beginnen oder wir setzen fort mit Humor. Ich darf recht herzlich Dr. Peter Hein begrüßen und wir hören heute von ihm den Vortrag, wem das Wasser bis zum Hals steckt, der soll den Kopf nicht hängen lassen, Humor und andere Hoffnungsinduktionen. Peter Hein lebt in Aargau und Zürich, er ist promovierter Psychologe, Psychotherapeut und wissenschaftlicher Leiter von Humorkongressen, von hypnosystemischen Kongressen. Und er ist Dozent an systemischen Ausbildungsinstituten. Er ist auch Buchautor. Er ist Autor dieses Buches. In dem Buch Das Geheimnis therapeutischer Wirkung hat er 10 Kapazitäten aus unterschiedlichen Therapierichtungen befragt nach den Wirkfaktoren ihrer erfolgreichen Arbeit. Wie Humor für Klientinnen erleichternd sein kann, befreiend sein kann, und wie Humor für die therapeutische Beziehung, wie die therapeutische Beziehung dadurch verbessert werden kann, wie wir dadurch zu mehr Kreativität, zu mehr Spaß in der Arbeit kommen, das wird uns jetzt Peter verraten. Herzlichen Dank für deinen Vortrag im Voraus.
Ja, auch ganz herzlichen Dank. Also Humor um 9 Uhr morgens ist so eine Sache. 9 Uhr abends fällt einem das viel leichter. Aber Klienten sind ja auch meistens schon um 9 Uhr morgens da, also insofern. Ja, am Anfang mache ich etwas, was man eigentlich nicht macht. Ist eigentlich unanständig, aber ich mache es jetzt trotzdem, wenn Sie es weitersagen. Ich bringe Ihnen ein Geschenk mit, was schon gebraucht ist. Normalerweise schenkt man ja Geschenke nicht weiter. Aber Geschichten, die gut sind, die sind Geschenke und die sollte man weiter schenken. Und deswegen bringe ich Ihnen jetzt gerade am Anfang eine Geschichte, die mich in den letzten 1-2 Jahren begleitet und die eventuell auch was mit Hoffnung zu tun hat. Es ist die Geschichte von den Tieren im Wald und dem Bär, der ein Buch hat, wo drin steht, wer sterben muss. Und man kann sich vorstellen, die Tiere im Wald, die sind ein wenig nervös und ein wenig verunsichert. Und irgendwann nach 3 Wochen oder so hält das Reh die Sache wirklich nicht mehr aus. Oder? Das Reh geht mal so in Richtung Bär, sagt, hallo Bär, wie geht's dir denn? Schönes Wetter heute. Ja, sagt der Bär, klar. Ja, sagt das Reh, ich habe da gehört, es könnte sein, du hättest da vielleicht so ein Buch. Bär sagt, ja, ich habe ein Buch. Ja, und da steht drin, wer eventuell sterben muss, sagt der Bär, ja, da steht da drin. Ja, sagt, wenn du mal irgendwann Zeit hast, vielleicht bei Gelegenheit, sagt der Bär, ich habe Zeit. Könntest du dann für mich da nachschauen? Sagt der Bär, ja, mache ich gerade. Bär kommt zurück und sagt, ja, du stehst da drin. Das Reh fällt auf der Stelle tot um. Eine Woche später kommt der Dachs. Ganz ähnliche Konversation. Der Bär geht wieder nachschauen, sagt, ja, du stehst da drin. Der Dachs ist völlig bedrückt, schleicht seinen Boden entlang in seinem Bau und ward nie mehr gesehen. 3 Wochen später kommt der Spatz angeflogen und sagt, hallo Bär, schönes Wetter heute, wie geht's dir? Ja, sagt der Bär, mir geht's auch gut. Ah, sagt der Spatz, du hast doch so ein Buch, gell? Sagt der Bär, ja, klar habe ich. Ja, du schau doch mal schnell nach für mich. So, Bär geht nachschauen und sagt, ja, du stehst da drin. Ah, sagt der Spatz, Bär, kannst du mir einen Gefallen tun? Sagt der Bär, ja, wenn ich kann schon, warum nicht? Ah, sagt der Spatz, kannst du mich da streichen? Sagt der Bär, klar kann ich das. Ja, kleiner Unterschied. Mir hat das Bild vom, ich glaube, der Herr Großmann hat das gebracht am ersten Tag, vor zwei Tagen, von dem Engel und dem Teufel auf der einen Schulter und auf der anderen Schulter. Ich glaube, der Teufel war der Teufel der Skepsis oder des Zweifels und der Engel der Hoffnung oder des Glücks oder was auch immer, der repräsentiert hat. Das Bild ist mir also bei mir so ein bisschen hängen geblieben, weil viele Klienten bei mir in der Praxis haben sowas Ähnliches und ich selber manchmal auch. Und was ich dann gemerkt habe, so das sind ja so vom hypnosystemischen Ansatz her, dass das eigentlich ein wunderschönes Bild ist. So. Und dass es ja eigentlich gar nicht darum geht, jetzt den armen Teufel da irgendwie zu verkleinern und den Engel zu vergrößern, wäre ja wirklich schade. Sondern eigentlich wäre ja so unser Ansatz der, quasi, was braucht es, damit der Teufel mit dem Engel ein schönes Tänzchen macht. So. Und dann haben wir ja auch gestern gemerkt beim Vortrag von Gunther, genau das ist ja dann die richtige Mischung, oder? Wenn die beiden sich zusammentun und auf den Weg machen, dann wird das gut. Und ich erzähle gerade mal eine Geschichte, es gibt noch mehrere Geschichten heute, wo ich glaube, dass das gefehlt hat. Aber können Sie selber vielleicht feststellen, das ist die Geschichte von langer Zeit, so auch von einem armen Tropf, gestern schon so eine arme Tropf-Geschichte erzählt, aber gibt noch eine zweite, man weiß nicht so recht, ob das der arme Tropf von gestern ist, der leer ausgegangen ist. Auf jeden Fall der arme Tropf von heute, der hat beschlossen, eins höher zu gehen, nämlich sprich, er wollte dem lieben Gott sein Leid klagen. Und er wusste zwar nicht, wo der liebe Gott wohnt, und bei seinem bisherigen Glück sozusagen im Leben hat er eigentlich auch nicht wirklich damit gerechnet. Aber zu seinem völligen Erstaunen, nach langer Zeit, landet er wirklich beim lieben Gott, hat allerdings einen langen Weg hinter sich. Und auf diesem Weg trifft er zuerst mal auf einem freien Feld ein ziemlich klappriges Tier, kommt näher, ist ein Wolf. Der Wolf spricht ihn an und sagt, ah, wo gehst denn du hin, wer bist du? Und erzählt so seine ganze Lebensgeschichte und sein Leid und sein Elend und sagt, ja, eben und deswegen habe ich beschlossen, zum lieben Gott zu gehen, ihm mein Leid zu klagen. Oh, sagt der Wolf, das ist eine tolle Idee. Du siehst, ich bin so ganz klapprig hier, ich würde auch gerne mitkommen, aber ich glaube, ich schaffe das nicht, ich bin da, glaube ich, zu schwach. Oder so. Aber wenn du zum lieben Gott kommst, dann könntest du vielleicht auch für mich fragen. Oder so. Ja, sagt er, das mache ich, oder? Läuft weiter. Nach längerer Zeit kommt er, so ein Hügel, läuft drauf, oben ist ein kleines Häuschen, kommt eine junge Frau raus, fragt ihn auch wieder, ha, wer bist du und was machst du? Und erzählt wieder seine ganze Geschichte und sagt, ja, und jetzt gehe ich zum lieben Gott mein Leid klagen. Ah, sagt die Frau, das ist eine gute Idee, da würde ich jetzt auch gern mitkommen. Ich habe hier meine Eltern gepflegt, sind jetzt beide gestorben, aber ich kann hier leider nicht weg, ich muss auf das Haus aufpassen, aber wenn du zum lieben Gott kommst, vielleicht kannst du ja auch für mich fragen. Ne? So. Sagt er, ja, das mache ich. Lauft weiter und kommt nach längerer Zeit an einen Teich. Bach, der den Teich speist, und er frischt sich ein bisschen und da spricht ihn die Eiche an. Die steht mehr oder weniger direkt im Wasser, hat aber keine Blätter. Und auch der Eiche erzählt er wieder, wer er ist und wo er hin will und dass er zum lieben Gott will und sein Leid klagen. Und da sagt die Eiche, oh, das ist eine super gute Idee. Du siehst, ich stehe hier mehr oder weniger direkt im Wasser und trotzdem bin ich am Verdorren. Wenn das so weitergeht, dann muss ich sterben. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also, du verstehst, ich kann schlecht weg hier, aber wenn du zum lieben Gott kommst, dann. Und eben, bald später kommt er wirklich zum lieben Gott und erzählt dem Gott sein ganzes Leid, sein Elend und von links bis rechts und sehr eindrücklich, und der liebe Gott ist auch ganz beeindruckt, oder? Sagt, ja, sieh ein, dir muss geholfen werden, gar keine Frage. Oder? Er schaut ihn an geh zurück und du wirst dein Glück finden. Boah, ja, das vom lieben Gott persönlich, das ist nicht schlecht, so eine Suggestion. Die wirkt. Und er will eigentlich auch schon losrasen, könnte man sagen. Aber dann fällt ihm ein, er hat ja noch drei Aufträge für den Wolf und die Frau und die Eiche. Auch für die drei kriegt er einen Ratschlag mit. Und so tritt er mit erhöhter Geschwindigkeit den Rückweg an. So. Wahrscheinlich gab es eine Staubwolke, so. Aber immer so den Satz im Rücken, geh zurück und du wirst dein Glück finden. So. Und er rast da weg und wäre eigentlich auch an der Eiche vorbeigelaufen, wenn die ihn nicht angehalten hätte. Er sagt, hallo du bist doch der, der zum lieben Gott wollte, was ist los? Du bist ja ganz aufgeregt. Ja, sagt er, ja, stell dir vor, der liebe Gott hat gesagt, geh zurück und du wirst dein Glück finden. Also du verstehst, mir pressiert. Ich bin also wahnsinnig schnell unterwegs da. Also, ja, sagt die Eiche, oh, das freut mich aber für dich, das ist ja ganz toll. War eine empathische Eiche. Und dann sagte, da hast du wahrscheinlich deine Aufregung ganz vergessen, für mich auch zu folgen. Nein, nein, hat er gesagt, der liebe Gott, der hat gesagt, es geht um Folgendes, oder? Da gibt es zwei ganz große, schwere Truhen, die liegen am Grund von diesem Teich, die klemmen all deine Wurzeln ab, deswegen bekommst du kein Wasser. Und er ist da am Ausdauern und die Truhen, die sind so schwer, weil die sind voller Gold und Edelsteine, die müsste man heben und dann wäre das behoben, aber ich muss weiter und tschüss. Er kommt weiter, von Weitem sieht ihn die junge Frau schon kommen und hält ihn auch an am Zaun und sagt, ja, wie ist es, erzähl. Und er erzählt wieder, stell dir vor, du geh zurück und du wirst dein Glück finden und ich bin ganz aufgeregt. Und sagt die Frau, ja, toll, und so hast du für mich auch gefragt. Ja, sagt der liebe Gott, hat gesagt, es ist überhaupt kein Problem. Da kommt es dann bald ein junger Mann vorbei, der hat zwei Schatztruhen dabei. Mit Gold und Edelsteinen, den wirst du heiraten und mit dem wirst du glücklich werden und Kinder kriegen. So. Aber ich muss weiter und tschüss. Und irgendwann kommt er natürlich wieder auf das Feld. Und auf dem Feld ist der Wolf noch ein bisschen klappriger als vorher. Und auch der Wolf fragt ihn, wie war's? Und er sagt, ja, du wirst dein Glück finden. Ja, hast du für mich auch gefragt, fragt der Wolf. Er sagt, ja, Moment, der liebe Gott hat gesagt, da kommt uns dann gerade ein Trottel vorbei und den kannst du fressen. Ich denke mir, wenn so, der Gunther hat das ja gestern Zielformulierung, der liebe Gott war da ein bisschen hypnosystemisch gesehen ein bisschen rudimentär unterwegs. Oder? Nur eine Suggestion, oder? Mit großer Autorität, das reicht offensichtlich nicht. Und nur erfolgsorientiert reicht eben auch nicht. Also dem hat eigentlich der Teufel auf der linken Schulter gefehlt. Oder? Dann wäre das wahrscheinlich besser gewesen. Und auf der anderen Seite hat der liebe Gott das natürlich nicht nötig, hypnosystemisch vorzugehen, weil er hat ja, wie man in dieser Geschichte sieht, ganz andere Ebenen von Utilisationsmöglichkeiten. Oder? Er kann sich ja auch um den Wolf kümmern. Wir haben es da schwieriger. Und bei dem armen Tropf fällt mir eine Geschichte ein, eine Therapiegeschichte, also keine erfundene Geschichte, weil es da auch um Tröpfchen ging. Es war ein Manager, der vor größeren Auftritten, so wenn er vor 100 Leuten reden musste, schon 3 Wochen vorher Angstzustände hatte. Und zwar so, dass er nicht mehr geschlafen hat. Vegetative Störungen, Zittern, und zwar wirklich massiv, und das schon 3 Wochen vorher, also das war ziemlich beeinträchtigend. Und wir haben natürlich da miteinander gearbeitet, auch Trancearbeit und Sonstiges, und es ging ihm auch schon wesentlich besser, und ich habe ihm auch eine arme Tropfgeschichte erzählt, die von gestern, weil die so, der hat er sich sehr verstanden gefühlt, weil er immer so vor allen Dingen die Angst auch erzeugt hat über das, was er sich immer vorgenommen hat, was er alles wegdenken muss. Und dann, was er alles nicht denken darf und so weiter. Auf jeden Fall, das war schon sehr fortgeschritten. Aber in irgendeiner Stunde sagte er, es geht mir schon wahnsinnig viel besser und es ist auch nicht mehr so, dass ich 3 Wochen vorher Angst habe. Aber wenn ich so daran denke, schon nur an den Weg vom Sitz und ich muss zum Podium gehen, das treibt mir schon nur in der Vorstellung den Schweiß auf die Stirn. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich verstehen, oder? Wenn man da so zum Podium läuft und es quietscht so unter den Sohlen, weil sich da so Pfützen von Schweiß bilden. Und es platscht so und trieft, oder so. Da hat er gesagt, nein, nein, so schlimm ist es nicht, oder? So. Das sieht man wahrscheinlich gar nicht so sehr. Da habe ich gesagt, was, das sieht man gar nicht so sehr, das wäre aber schade. Da habe ich gesagt, warum ist es schade? Da habe ich gesagt, ja, das ist doch schade. Oder? Ja, versteht ihr jetzt nicht so recht, warum das schade ist. Ja, also wenn das die mittleren und hinteren Reihen nicht sehen, dann ist das schade. Ja, wisst ihr jetzt nicht, warum. Da habe ich gesagt, ja, schauen Sie, ich kenne Sie jetzt ja schon so ein bisschen und Sie sind ja jemand, der sich wirklich gut vorbereitet und der es ja wirklich toll machen will. Und Sie sind ja nicht einer von diesen, so der das Publikum zu Applausspendern degradierenden, arroganten Schnöseln, oder? So, und da hat er sich so verstanden gefühlt, dass er schon schneller genickt hat, bevor er irgendwas sagen konnte. Aber es hat auch gestimmt. Da habe ich gesagt, und deswegen ist es ja eigentlich so, dass wenn da bei Ihnen Schweißtröpfchen auftreten, dann sind das ja eigentlich nicht Schweißtröpfchen, das sind ja eigentlich Angsttröpfchen. Ja, das stimmt, das könnte man so sehen. Ja, das sind Angsttröpfchen. Und die Angsttröpfchen kommen ja deswegen, weil sie sich so anstrengen und weil sie es ja so gut machen wollen und weil sie sich ja am Anfang noch nicht sicher sind, ob wirklich der Hinterletzte auch zufrieden ist mit ihrem Vortrag. Ja, so weiterhin genickt. Dann gesagt, ja, schauen Sie, deswegen sind die Angsttröpfchen eigentlich gar keine Angsttröpfchen, sondern die Angsttröpfchen sind eigentlich Geschenktröpfchen. Die sind eigentlich ihre Geschenktröpfchen fürs Publikum, die sie mitbringen. Und deswegen ist es wahnsinnig schade, wenn in der mittleren und hinteren Reihe die Leute die Geschenktröpfchen nicht mehr mitkriegen. Da war er dann so einer leichten Problem, also oder sonstigen Lösungstrance. Und später hat er dann, im Abschluss der Therapie, hat er dann erzählt, er gesagt, das wäre also ganz faszinierend, jedes Mal, wenn er jetzt an so einen Rednerpult gehen muss, und nervös ist und zuerst Angst kriegt und dann macht er sich auf diesen Weg bis zum Pult und dann muss er an diese Angsttröpfchen denken und dann diese blöden Geschenktröpfchen gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf und dann muss er schmunzeln und dann steht er schon dort und dann hat er keine Zeit mehr zum Angst haben. Also das wäre so eine Möglichkeit, oder? Wie man so quasi einsteigen kann. Und SIOS ist ja so eine Gruppe, so eine humorresistente Gruppe. Wir haben ja zwischen 9 Humorkongresse in der Schweiz gemacht und ich glaube beim 2. oder 3. hat Cash mal eine Umfrage gemacht bei CEOs in der Schweiz, wie ist denn das mit Humor in der Chefetage, und bis auf einen haben alle gesagt, das gehört dort nicht hin. Einer hat gesagt, das gehört dorthin, aber das war der Sponsor vom Humorkongress. Also inzwischen, da war Bankdirektor, der, ich glaube, inzwischen ist Lachen auch vergangen, speziell bei dieser Bank, aber vielleicht hat das mit Humor genommen. Und dann gibt es ja natürlich noch eine, die zweite so humorresistente Gruppe. Ich weiß nicht, ob jemand aus dieser Gruppe hier ist. Das sind so die, also offiziell zumindest in der Schweiz, das so sind das die Pädagogen. Also jetzt lachen nur noch die einen. Ne? So. Die anderen arbeiten offensichtlich in der Pädagogik. Aber da gab es in Belgien mal eine Umfrage bei Jugendlichen, so der schwersten Schülergruppe für Lehrer. Und da hat man sowohl die Lehrer befragt, welche Eigenschaften sie für am wichtigsten halten bei sich selber, und die Jugendlichen gefragt, welche Eigenschaften am gewünschtesten wären bei Lehrern. Und das ist also wirklich schiefgegangen, das Ergebnis. Bei Jugendlichen dürfen 3-mal raten, was die sich am meisten wünschen. Mit der Abstand Nummer 1 Wunschliste der Jugendlichen wäre Humor. Bei der Liste der Lehrer hat er gefehlt. Das ist Pech. Es gibt ja jetzt das neue DSM-5. Ich habe es zwar noch nicht gelesen, aber was... Sie wahrscheinlich wieder nicht aufgenommen haben, das sind 2 wichtige Diagnosen. Kennen Sie vielleicht das HDS, das Humor Deficit Syndrome? Und da gibt es aber auch die schlimmere Form, das ist das HDHS. Das ist das Human Deficit Hyperseriousness Syndrome. Und das ist in der Pädagogik eben offensichtlich bei den Lehrern mehr verbreitet als bei den Schülern, oder? Ja, schauen wir uns trotzdem mal da weiter an, wem das Wasser bis zum Hals steht. Ich meine, man könnte natürlich auch ergänzen, könnte sagen, der hat die Badewanne gut gefüllt. Und wir haben ja hier verschiedene Potenziale, wenn wir um den Humor uns jetzt auch mal ernsthaft kümmern. Das Physiologische, auf das will ich nicht groß eingehen. Sie können es ja sozusagen, kann es Ihnen ja einfach nur ein Beispiel erzählen und Sie können es hier hinterrücks lesen. Unter anderem ist es so, dass Lachen inzwischen ein gutes Schmerzmittel darstellt und dass es mit guten Studien untersucht. Aber ich erzähle es auch deswegen, weil das jetzt eine Forschung ist, die Sie selber bei sich auch nachvollziehen können. Sie können einfach mal private Heimforschung betreiben. Sie nehmen zu Hause mal den Hammer in die rechte Hand und den Daumen in der linken. Und dann, Sie sind ja mit Skalieren, sind Sie ja sehr vertraut, dann hauen Sie ungefähr mit der Stärke 4 bis 6, je nachdem, wie es gerade kommt, auf den Daumen. Und dann warten Sie 2-3 Wochen, damit das auch wirklich hinterher wieder gut nachvollziehbar ist. Und 3 Wochen später lassen Sie sich zuerst erheitern, wie die Humorforscher sagen. Das würde heißen, eine halbe Stunde Comedy oder dreiviertel Stunde Loriot oder irgend sowas oder was Sie sonst lustig finden. Und wenn Sie wirklich eine dreiviertel Stunde gelacht haben, dann hauen Sie ungefähr wieder in derselben Stärke mit demselben Hammer auf denselben Daumen. Und dann messen Sie wieder den Schmerz und dann werden Sie merken, der ist geringer. So einfach kann man Forschung nachvollziehen. Und der Willibald Ruch hat da eine Studie gemacht, die sogar gezeigt hat, der ist einer der bekanntesten Humorforscher und der positiven Psychologievertreter und ist Professor an der Uni Zürich. Und er konnte zeigen, dass dieser Effekt, den Sie selber so nachprüfen können, 12 Stunden später immer noch anhält. Das heißt, die Schmerzreduktion ist auch 12 Stunden später noch messbar, und zwar signifikant messbar. Ne? So. Also wenn Sie das mal machen wollen, 12 Stunden später testen. Ansonsten kümmern wir uns ja jetzt mehr um das Potenzial, das psychologische Potenzial. Das ist jetzt mal willkürliche Unterscheidung. Emotional, Humor löst Hemmungen, reaktiviert verdrängte Affekte, ermöglicht einen unmittelbaren und spontanen Austausch menschlicher Gefühle. Vielleicht kennen Sie bei Klienten, ist das ja oft ganz wichtig. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Klientin, die so in der zweiten, dritten Stunde, war also noch relativ am Anfang von der Therapie, hat sie aufgezählt, was wieder alles schiefgegangen ist und wie schlecht es ihr geht und hat dann so noch eine nette Bemerkung angehängt, ja und überhaupt und von der letzten Stunde habe ich mir auch mehr erhofft und so, so richtig geklagt und dann auch nur das und dachte, oh ja. Bei diesem, all dem Elend, was Sie da erzählen, verstehe ich, dass es Ihnen nicht so gut geht. Und bei all diesem, zu allem Überfluss sind Sie jetzt auch noch bei mir als Therapeuten gelandet, oder? Dann ist das Pech perfekt. Da musste sie schmunzeln und ab dann konnten wir wieder gut weiter reden. Es gibt auch die Geschichte vom Papst Johannes dem 23., der auch bekannt dafür war, dass er manchmal sehr humorvoll, könnte man sagen, interveniert oder unterwegs war. Zum Papst Johannes dem 23. kam eines Tages in Audienz einer seiner Kardinäle, der denselben Vornamen hatte und der sehr, könnte man sagen, ein wenig renitent oder so passive-aggressive war. Und der hat gesagt, Eure Heiligkeit, also ich muss Ihnen was ganz Ernstes erzählen. Ich hatte gestern einen Traum und da ist mir Jesus erschienen und hat mir also all seine Bedenken über den momentanen Zustand der katholischen Kirche aufgezählt. Ne, so. Und da sagt der Papst, das finde ich jetzt einen spannenden Zufall. Vor 2 Tagen hatte ich auch einen Traum. Und da ist mir der liebe Gott erschienen. Und hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ach Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Kognitiv, Humor regt kreative Potenziale an, aktiviert Entscheidungsprozesse. und fördert eine explorierende Haltung gegenüber scheinbar unumstößlichen Gegebenheiten. Da fällt mir immer, ich erzähle vielleicht erst die andere Geschichte. Ich mache ja auch als Hypnotherapeut nicht nur Schmerztherapien, sondern auch manchmal Raucherentwöhnung und solche Geschichten. Und in der ersten Stunde Raucherentwöhnung ist es üblich, dass man auch so ein bisschen Vorgehensweise beschreibt natürlich und warum Hypnose und, und. Und dann natürlich auch die Erfolgsstatistiken, die es da im Moment gibt. Hypnose bei Rauchen über 60%, erfolgreicher als alle anderen Methoden, habe ich natürlich auch erzählt. Steigert ja, wie wir gehört haben, die Erwartungshaltung, sehr gut. Und da sitzt so ein 66-jähriger Kampfraucher mir gegenüber, der sehr skeptisch ist, so im Anzug vom Beruf auch irgendwie höherer Manager oder so, und hört sich das so an und sagt so, aha, so 66% oder 60%, können Sie das auch? Und dann habe ich gesagt, oh, darf ich ehrlich sein? Ja, ja, natürlich, so, selbstverständlich, also warte, dass Sie ehrlich sind, oder? Ich sagte, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, muss ich sagen, in meiner persönlichen Statistik bräuchte ich jetzt eher einen Misserfolg. Weil ich will ja auch nicht besser sein als die Kollegen. Und wenn Sie diesen Misserfolg übernehmen wollen, dann können Sie das gerne tun. Er hat sich dann aber anders entschieden. Und das gibt es, gerade wenn es um unumstößliche Gegebenheiten geht, da gibt es eine Geschichte, die mich immer sehr berührt, jedes Mal, wenn ich sie erzähle. Das ist eine wahre Geschichte. Der Elie Wiesel war ja auch mehrmals im KZ, wie der Viktor Frankl auch. Und in einem dieser KZs waren sie eine ganze Gruppe von Tora-Gelehrten. Und sie haben gemerkt, irgendwie so geht das nicht. Es bleibt ihnen als Gelehrte und Theologen sozusagen gar nichts anderes übrig, als dem lieben Gott den Prozess zu machen bei diesen Zuständen. Oder? Das ist eigentlich fast wie eine Pflicht, oder? Die daraus erwächst. Also haben sie beschlossen, sie machen dem lieben Gott einen Prozess und haben die Rollen verteilt, wie sich das gehört, Anwalt, Verteidiger, Richter, Sachverständige und. Und sie haben den Prozess wirklich abgehalten, nach allen Regeln der Kunst. Und das Ergebnis war auch völlig eindeutig. Und der Richter hat am Ende des Prozesses den Richterspruch verlesen. Und er hat gesagt, so, es ist eindeutig, wir sprechen Gott schuldig. Gott ist schuldig, die Verhandlung ist geschlossen und jetzt gehen wir beten. Das ist eine Haltung von Humor, denke ich mir, die wirklich drüber geht über die Sorgen oder Nöte oder sogenannten Symptome. Und die aber auch was mit Ernstnehmen zu tun hat. So wie ich ja gestern schon erzählt habe, Humor ist eigentlich Ernstnehmen. Das ist ja eigentlich schon wunderbar in der Wortsuggestion drin. Wir können den ersten Satz sagen und ernst betonen, sagen, ernst nehmen, machen wir ja auch gerne in der Therapie, und dann können wir den Ernst noch nehmen. Und dann bleibt der Humor eigentlich wie automatisch übrig. Und das ist manchmal auch so mit Jugendlichen zum Beispiel oder mit Kindern in der Erziehung oder Therapie. Man darf ja wirklich die Klagen der Kinder oder Jugendlichen ernst nehmen. Ernst nehmen würde heißen, ich finde es auch als Vater zum Beispiel eine Sauerei, dass es immer noch keine selbstpackenden Schulranzen gibt. Das kann man ernsthaft wirklich so nehmen. Oder? Oder dass es immer noch keine selbstreinigenden Kinderzimmer gibt. Wir fliegen auf den Mond, aber das haben wir noch nicht erfunden. Oder? Und da kann man eigentlich Kinder völlig verstehen, oder? Dass sie sich da beschweren. Sich da völlig auf ihre Seite stellen. Oder in Therapien kann man natürlich dann bei Jugendlichen, die dann kommen und klagen über ihre Eltern zum Beispiel, oder das ist ja oft so, in der ersten Stunde kommen die Jugendlichen an, wenn sie alleine kommen, dann kann man sie ja sowohl sofort ernst nehmen als Erzieher und kann sagen, aha, wenn ich mir all deine Klagen über deine Eltern anhöre, dann hast du offensichtlich deine Eltern bis jetzt schlecht erzogen. da fehlt noch was, wenn ich dich richtig verstehe. Oder? Die haben da noch einiges nicht drauf. Und ich verstehe gut, dass Erziehung ist nicht einfach. Ab dann unterhalten wir uns als zwei Erziehungsexperten über schwer erziehbare Eltern. Das ist ein ganz anderes Gespräch, oder? Als in die Klagen einzusteigen. Oder? Und es gibt halt wirklich schwer erziehbare Eltern, das ist so, das ist eine Realität. Und bei Einzelkindern ist es noch schwieriger, weil alleinerziehende Jugendliche haben es natürlich viel schwieriger, oder? Also so. Auch die Geschenktröpfchen können da vielleicht in diese Richtung. Und dann könnte man ja da noch weitergehen. Kommunikativ auch die Möglichkeiten. Humor wirkt erfrischend, entspannend, trägt zu einer freundlich-konstruktiven Beziehung und festigt das Arbeitsbündnis. Eben, wenn ich einfach bereit bin, auf diese Seite einzugehen, das ernst zu nehmen, oder? Wenn zum Beispiel ein Erstgespräch ist und zwei Eltern klemmen ihren Jugendlichen in die Mitte ein, wenn sie mir gegenüber sitzen, dann ist meine erste Frage nicht, wie geht's dem Jugendlichen, sondern meine erste Frage ist natürlich an den Jugendlichen oder an die Jugendliche, wie haben sie denn dich dahergeschleppt? Haben sie dich erpresst, haben sie dich gezwungen, geprügelt, geschleift oder wie kommt das? Oder? Weil das ist ja schon offensichtlich und das darf man ja dann ernst nehmen. Oder? Und dann kommt vielleicht als erstes statt eine motzige Antwort ein Grinsen. Oder dann sagt vielleicht die Jugendliche oder der Jugendliche, na, ich bin jetzt einmal freiwillig mal mitgekommen. Oder? So. Aber meistens ist es über Erpressung gelaufen oder über Druck. Also mit dem Ernstnehmen ist man ganz schnell auf einer humorvollen Schiene, weil die übrig bleibt. Und die positive Psychologie hat das auch schon gemerkt. Positive Psychologie gibt es ja seit ungefähr 20 Jahren als Forschungsbereich in der Psychologie, die sich mit Stärken und Ressourcen, würden wir sagen, beschäftigen. Und da ist es spannend, weil die Stärke Nummer 1 von den 24 Hauptstärken, die es dort gibt, die Stärke Nummer 1 ist die Hoffnung. Und schon die 7. von den Hauptstärken ist der Humor. Und wie wir jetzt wissen, oder ich behaupte, ist der Humor ja dann noch wichtiger, weil der Humor ja auch noch Hoffnung erzeugt. Aber auf jeden Fall sieht man auch in der Richtung, und es gibt Studien, die den letzten Satz, der hier draufsteht, der Willibald Ruf hat da eine größere Studie gemacht, die gut belegt, mit zunehmendem Humor steigt die Lebenszufriedenheit und das hält an. Das ist nicht nach einem Humortraining, nach einem spezifischen vorbei, sondern das hält an. Das heißt, wenn wir in den Psychotherapien es schaffen oder Klienten bei uns eine Spur humorvoller werden, dann ist das eigentlich ein guter Nebeneffekt, könnte man sagen, ne? Guter Side-Effekt. Ja, jetzt schauen wir mal, jetzt, wenn der Humor ja so toll ist. Mir fällt da immer die Geschichte ein von den zwei Dorfpolizisten, kennen Sie vielleicht, die da gelangweilt umherstehen. Und dann kommt ein Fremder auf sie zu und fragt sie auf Englisch nach dem Weg zum Bahnhof. Ne? Und die zwei Dorfpolizisten reagieren mehr nonverbal. Französisch, dasselbe, Italienisch, Spanisch. Irgendwann gibt der Fremde auf und geht. Sagt der eine Polizist zum anderen, Fremdsprachen sollten wir halt können. Sagt der andere, und, was hat es ihm genutzt? Deswegen ist ja die Frage, ja, was, wenn der Humor so toll ist, was nutzt es dann in der Psychotherapie, oder? Wenn wir in der Psychotherapie-Geschichte zurückgehen, dann landen wir, was den Humor betrifft, ja nur in Wien. Also, mein Gott, das ist immerhin, da sind wir jetzt ja auch, oder? Aber da landen wir schon um die letzte Jahrhundertwende in Wien, nicht bei Freud, der hat sich zwar mit Witz und Aggressionstheorie beschäftigt, oder mit Lachen oder Witz als Abwehrmechanismus, aber nicht mit Humor. Aber der Alfred Adler als Individualpsychologe oder mit seinem Ansatz, der hat schallend gelacht mit, gemeinsam mit seinen Patienten, oder? Was für die damalige Zeit revolutionär war. Oder? Gefälle Arzt-Patient und dann noch im psychiatrischen oder psychotherapeutischen Kontext gemeinsam lachen, da war eine ziemliche Ausnahme, oder? Und ist das auch lange Zeit geblieben. Aber man könnte sagen, Alfred Adler hat zumindest die Beziehungsintensivierung über gemeinsames Lachen, über gemeinsam über etwas Lachen genutzt für seine Art der Therapie. Und Gleichwertigkeit war für ihn ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und dann muss man wieder weit schauen, bis wir in die 40er Jahre kommen und bei Viktor Frankl landen. Und Viktor Frankl, wie ich ja vorher schon angedeutet habe, der hat sich ja in seiner existenzialphilosophischen Grundhaltung mit Sinn, aber auch mit Humor und mit Lachen beschäftigt und hat ja immer gesagt, er hätte das KZ nie überleben können, wenn sie sich nicht wirklich jeden Tag regelmäßig heimlich zum Lachen hätten bringen können und immer wieder, wir haben das ja gestern auch beim Gunther gehört, und immer wieder ganz aktiv beschlossen hat, nicht aufzugeben und auch humorvolle Dinge zu finden oder etwas zum Lachen zu finden. Deswegen ist es ja nicht verwunderlich, dass ausgerechnet der Viktor Frankl, der Pionier sozusagen des therapeutischen Humors, wenn man das mal so nennen will, eigentlich ist. Denn er hat Interventionen entwickelt, die paradoxe Intention, und das ist noch ein ganz wichtiger Unterschied, nicht Intervention, sondern Intention, weil das hat was mit Haltung zu tun und nicht nur mit einer Technik. Und der Viktor Frankl hat ja dann schon begonnen in den 40er Jahren, als er seine therapeutisch gearbeitet hat, ab 46 wieder in Wien, dort zum Beispiel Menschen mit Zwängen, denen einen Auftrag zu geben oder vorzuschlagen, so quasi, könnten sie sich die Hände statt 50 Mal 100 Mal am Tag waschen? Wäre das möglich? Und wenn ja, wäre das so möglich, dass es keiner merkt? Und das kann allein schon in der therapeutischen Stunde zu humorvollen Ideen oder zu einem humorvollen Gespräch führen. Ist aber mit Erwachsenen in der Umsetzung manchmal nicht so einfach. Und ich erzähle jetzt einfach zwei kleine Fallbeispiele. Ich arbeite auch mit Kindern und Jugendlichen, eins mit einem 12-jährigen Jungen und eins dann mit einer erwachsenen Frau, wo sich das auch gut zeigen lässt, dass das manchmal nicht so einfach ist, Erwachsene dazu zu bringen, ihre sogenannte Symptomatik extra oder vermehrt auszuüben, weil die Erwachsenen sind natürlich kognitiv so stark, dass sie sagen, Blödsinn, oder? Ich komme in Therapie, damit ich das nicht mehr mache und jetzt soll ich das doppelt so viel machen, kommt ja gar nicht in Frage. So. Kinder sind da freigebiger. Das Beispiel von einem 12-jährigen Jungen, der in Therapie kam, unter anderem eines seiner Hauptthemen, für das er sich auch sehr geschämt hat, und das auch deutlich war, dass er bereits seit über 6-7 Jahren schwer gestottert hat. Und er war auch sehr introvertiert, sehr schüchtern, so ein, kann man sagen, klassisches Erscheinungsbild von Stottern. Hat auch versucht, das zu verbergen. Und ungefähr in der dritten Stunde haben wir uns mal mit dem Stottern gekümmert. Und ich habe ihn gefragt, wie ist denn das? Wir haben über vieles gesprochen. Und dann habe ich gefragt, wie ist denn das? Was macht denn dein Gegenüber, wenn du stotterst? Und dann hat er nachgedacht und wusste es nicht. Ja, das müssen wir rausfinden. Das ist ganz wichtig für unsere Arbeit. Wie können wir das rausfinden? Haben wir überlegt gemeinsam. Und irgendwann habe ich ihn, glaube ich, gefragt, ja, könntest du den Stottern spielen? Und zu meiner völligen Überraschung hat er sofort genickt und so überlegt und gesagt, ja, ich glaube, das könnte ich. Ich sage, gut, Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Vater, Mutter, Lehrer, die drei. Versuch rauszufinden, was die machen, wenn du extra stotterst. Ist doppelt paradox, weil jetzt muss er aufs extra Stottern spielen und dann auch noch auf etwas schauen, was er vorher bis jetzt nie nachgeschaut hat. Aber er hat die Hausaufgabe mitgenommen, kam wieder zurück. Zwei Wochen später, dann habe ich gefragt, und, wie ist es gelaufen? Ja, hat er gesagt, ich habe es rausgefunden. Der Lehrer, der leidet. Wenn er stottert, dann ist der Lehrer, der steht dann so da, der darf ja nichts tun, er muss warten, bis es fertig ist, darf nicht unterbrechen, nicht helfen, so, sondern muss einfach abwarten. Und das mag der Lehrer überhaupt nicht gerne. Zu Hause ist es anders, Mittagstisch, Vater kommt immer mittags nach Hause, sind sie zu dritt, also er war einer dieser alleinerziehenden Jugendlichen. Und wenn er dort stottert, dann kommt der Vater sofort mit hilfreichen Interventionen, sagt, fang nochmal von vorne an, atme anders, red langsamer und all das. Und dann kommt die Mutter und sagt, oh, jetzt lass den armen Jungen doch endlich mal in Ruhe essen. Ne? So. Wunderbares systemisches Feld, aber es war eine Einzeltherapie, es ging uns nichts an. Dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt hast du neue Möglichkeiten. Da habe ich sagen gesagt, habe ich gesagt, ganz einfach, wenn du eine schlechte Note kriegst oder der Lehrer nicht gut spurt, stotterst ihm eins rein. Lässt ihn leiden. Wenn du zu Hause Mittagessen bist und du bist schon schneller fertig, willst du aufstehen und gehen oder du musst irgendwas beichten oder so, fängst einfach grauenhaft an zu stottern. Je intensiver du stotterst, umso mehr kommt dir dein Vater zur Hilfe mit all den netten Sätzen, die wir jetzt schon kennen. Und dann kommt deine Mutter und sagt, jetzt lass ihn in Ruhe, dann streiten die zwei und du kannst gehen. Das hat ihm eingeleuchtet. Und ab dann hat er das System ausgedehnt. Und zu Beginn von jeder Stunde hat er mir zuerst erzählt, wem er wie viel eins reingestottert hat. Was er weniger gemerkt hat, ist, dass das symptomatische Stottern natürlich immer weniger wurde und das Absichtliche hat er sichtlich genossen. Das heißt, er hat seine Symptomatik, für die er sich vorher geschämt hat, benutzt und ist viel selbstbewusster geworden, weil wenn ihm irgendjemand blöd gekommen ist, dem stotter ich eins rein. Ist ethisch nicht ganz sauber. Aber in der Schweiz ist Psychotherapie unter Schweigepflicht, also da geht das. Ganz andere Geschichte mit einer ungefähr 55-jährigen oder 58-jährigen Frau. Telefonanruf, Journalistin, freie Journalistin, macht einen Artikel über Angsttherapien und wollte ein Interview, haben wir einen Termin abgemacht und am Ende dieses Telefongesprächs sagt sie, ja, dürfte ich 1,5 Stunden kommen und B, dürfte ich das bezahlen? Da haben wir gedacht, hoppla, Journalistin will das bezahlen, aber klingt gut, also nicht wegen dem Geld, sondern ich dachte, die möchte was und die möchte wahrscheinlich was für sich selber. Und wahrscheinlich ist sie seriös unterwegs, dass wenn sie etwas für sich selber profitieren will, will sie es sogar bezahlen. Also das macht ja schon mal einen guten Rückenwind. Und so kam es dann auch, nach 10 Minuten, Viertelstunde, wollte über Hypnotherapie, Hypnose, hat sie gesagt, ja, noch was über Humor gelesen, interessiert mich auch. Aber so nach 10 Minuten, 15 Minuten sagt sie, ja, ich hätte da noch ein persönliches Anliegen, darf ich Ihnen das erzählen? Ich sagte, ja klar, dürfen Sie das erzählen. Ja, ich habe seit ich denken kann, also eben schon über 50 Jahre, eine Hundephobie. Und die ist ziemlich intensiv, also wie man das kennt, wie das ist, so dass man das ganze Leben um die Hunde herum planen muss, alle Wege, alle Urlaube, alles Sonstiges, das ist ziemlich anstrengend. Das macht das Leben zwar einfach, weil man nur ein Thema hat im Leben, aber es ist auch sehr mühsam. Und das hat immer wieder mal, war immer wieder mal stärker, mal schwächer, dann hat sie wieder mal irgendeine Behandlung gemacht. Aber im Moment hat sie gemeint, das ist ziemlich schwierig, weil auf dem Weg zwischen der Straßenbahnhaltestelle und ihrer Wohnung, wo sie seit einer gewissen Zeit wohnt, da kann sie nicht ausweichen. Und da hat sie so das Gefühl, da ist es eben sehr schwierig. Und dann sagt sie so einen Nebensatz, dass sie sagt, ja, und ich weiß ja, dass es Blödsinn ist und ich weiß ja, dass es nur eine Einbildung ist, aber manchmal denke ich sogar, an diesem Weg gibt es besonders viele Hunde. Und dann habe ich sofort gesagt, das ist keine Einbildung. Also ja, doch, ich weiß ja, ich bin ja intelligent und so und differenziert und ich weiß ja, dass ich mir das nur einbilde. Sag, nein, das bilden Sie sich nicht ein, das ist so. Also ich, nein, ich weiß ja, da gibt es nicht mehr Hunde als normal, oder so. Doch, da gibt es mehr Hunde als normal. Ich kenne mich da aus und ich erzähle Ihnen auch, warum. Und habe ihr die Geschichte erzählt von einem kleinen Zwergpudel, den ich wirklich kannte, der in den Bergen gewohnt hat und Piccolo hieß, logischerweise, weil er auch klein war. Und es gab ein Highlight für den Piccolo, nämlich, wenn er es geschafft hat, bevor der Postbote kam, Haus und Garten zu verlassen. Weil dann hat er den Postboten schon am Dorfeingang abgeholt und der Postbote, der hatte einen Schäferhundbiss-Trauma und war der einzige weit und breit, der Angst hatte vor Piccolo. Und wenn er den also abgeholt hat, ist der Postbote so in Schlangenlinien nur noch gefahren. Piccolo hat ihn begleitet, bellend und wedelnd. Und er hat die Post nur noch von Weitem so in die Gärten geschmissen und dann wieder Gas gegeben mit seinem Moped. Und der Piccolo war so höflich und hat ihn bis zum Ende vom Dorf begleitet. Und wenn der Piccolo dann zurückkam, dann war er 1-2 Zentimeter größer. Glücklich, happy, selbstbewusst, der Tag war gerettet. Aber ich sage, schauen Sie, und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass auf dem Weg, wo Sie von der Straßenbahnhaltestelle bis zur Haustür müssen, dass es dort mehr Hunde gibt. Weil was Sie ja inzwischen wahrscheinlich auch schon wissen, ist, diese kleinen und mittleren Hunde, die haben inzwischen ein Selbstwertproblem. Weil vor denen hat ja fast keiner mehr Angst. Und jetzt sind Sie, wenn Sie kommen, der erste Hund, der Sie entdeckt, der pfeift die anderen her. Sagt, sie kommt, und jeder, der gerade in der Nähe ist, stellt sich rechts und links auf, gibt eine richtig schöne Hundeparade. Sie sind Sozialtherapeutin für arme Hunde. Da war sie ziemlich, ich wollte ja eigentlich meine Hundeangst und so, sage ich, ja. Es ist so, die Hunde verlassen sich auf sie. Ja, aber wenn ich das jetzt, ich will das ja aber weghaben, sage ich, ja, das kann man den armen Hunden nicht antun. Ja, aber was kann ich denn jetzt noch machen? Ja, weiß ich nicht. Kennen Sie jemanden, der da einspringen könnte? Also, nein, erstens kenne ich niemanden und zweitens das will ich auch niemanden zumuten. Sag ich, ja gut, aber dann ist es klar, wie es weitergeht, oder? So. Weil die armen Hunde, ich meine, die sind erstens in der Mehrheit, oder? Und zweitens, also die brauchen so eine sozialtherapeutische Aufmunterung, oder? Ist doch völlig klar. Und dann war sie also ziemlich in so eine Verwirrungstrance, Konfusionstrance. Da habe ich gesagt, ja, aber irgendeine Möglichkeit muss es doch jetzt noch geben, oder? Ich habe gesagt, ja, also ich glaube nicht, dass es für Sie eine gibt. Er sagt, ja, aber warum gibt es denn überhaupt eine? Ich habe gesagt, ja, theoretisch gäbe es schon eine, aber die ist nicht seriös und die will ich Ihnen gar nicht erst vorschlagen. Oder? Also, ja, doch, also sagen Sie es wenigstens. Na, also die passt für Sie überhaupt nicht, oder? Ja, aber doch, was wäre das? Also, nein, also vergessen Sie es wieder, das hat gar keinen Sinn. Das wird Ihnen überhaupt nicht gefallen, oder? So sagt er, ja, aber jetzt erzählen Sie, was wäre das denn? Oder? Ich sage, ja, es ist keine seriöse Methode und vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht, ob Sie das überhaupt machen würden und könnten, aber der einzige Ausweg, den es da gibt, wäre, dass Sie diese Angst spielen. Das wäre ein Ausweg, oder? Wenn Sie diese Angst spielen, aber Sie müssten sie so glaubwürdig spielen, dass die Hunde wirklich ihre Sozialtherapie nicht verlieren. Und dann war sie also völlig verdutzt. Und dann war aber auch die anderthalb Stunden um. Und dann ist es so rausgelaufen, man hat so vor sich hingemurmelt, jetzt bin ich eigentlich hierher gekommen, meine Hundephobie und so weiter, und jetzt bin ich Sozialtherapeutin für arme Hunde. Und so hat sie die Praxis verlassen. So. Und 3 Wochen später, haben wir auch so abgemacht, hat sie angerufen und war ganz happy und hat gesagt, mir geht's super und ich glaube, ich mache es ganz gut. Also bei Erwachsenen braucht es manchmal kleine Umwege, um sie dazu zu bringen. Wenn ich am Anfang von der Stunde ihr gesagt hätte, ja, könnten Sie denn diese Hundeangst auch absichtlich spielen? Hätte sie gesagt, ja, spinnt, oder? Also so. Ich meine, das hat sie so wahrscheinlich auch gesagt, aber so hat sie es gemacht. Wenn wir da Humor in der Psychotherapie, diese Geschichte durchgehen, käme dann noch in den 60er Jahren Frank Ferrelli, über den haben wir ja schon von der Noni Höfner gehört, da provokative Ansatz. Und später, wenn man diese Geschichte weitergeht, dauert also ganz, ganz lange, heute, vielleicht auch aufgrund von unseren Humorkongressen, seit ungefähr 10, 15 Jahren gibt es eine riesige Literatur und eigentlich alle psychotherapeutischen Ansätze beschäftigen sich auch ein bisschen mit dem Thema Humor. Ist auch eben ein schulenübergreifender Wirkfaktor heutzutage, könnte man sagen. Aber noch in Ende der 90er Jahre hat der Hekerenz, ein Systemiker in Deutschland, eine Umfrage gemacht bei Psychotherapeuten, Niedergelassenen in Deutschland, mit der Frage, gehört Humor in die Therapie? Und die Antwort war 90% nein. Ins Wartezimmer vielleicht, aber nicht in die Therapie. Kann man sich überlegen, warum ist das so? Und wir haben natürlich auch gemerkt in der in unserer bei unseren Humorkongressen, dass wir irgendeine Art von Einschränkung brauchen oder irgendeine Art von Definition brauchen, oder? Denn das ausgelacht werden ist etwas, was viele Menschen kennen, und mit dem Begriff Humor subsumieren wir ja normalerweise alles, was zum Lachen gehört: Witz, Ausgrenzung, Auslachen. Deswegen ist es für all die Bereiche, in denen wir arbeiten, sozialen Bereichen, klinischen Bereichen, Pflege, wo es ja auch sehr gute Humorkonzepte gibt inzwischen, ist es elementar und wichtig, dass wir den Humor sozusagen für unsere Anwendung definieren. Und ich habe lange gesucht, bis ich die richtige Definition in einer Duden-Ausgabe gefunden habe. Humor ist eine wohlwollend distanzierende Haltung zu sich und seinen Sorgen und Problemen. Und das wichtigste Wort da drin ist Wohlwollen, weil das schließt Sarkasmus, Zynismus oder verletzende Ironie wirklich aus. Und dann, wenn man das ausgeschlossen hat, wenn man wirklich liebevoll, humorvoll unterwegs ist, dann wird Humor zu einer, wir würden sagen, indirekten, also das heißt erlebbaren Suggestion. Oder? Man muss da nicht jemandem gut zureden, sondern Sie merken auch selber, sobald eine Spur von Humor sich einschleicht, gerade innerhalb von der Symptomatik, sobald ein Schmunzeln auftaucht, kommt auch Hoffnung. Oder? Und kommt Hoffnung und, was vor allen Dingen wirkt, es kommt auch Optimismus. Und zwar egal, um welches Thema es geht, auch bei schweren Themen oder wie man beim Gunther gestern in den Beispielen, auch wenn es um Suizid geht, auch wenn es um Sterben geht oder eben Suizidabsichten, dann ist das Ernstnehmen und das Einsteigen und über die Grenzen rausgehen, sagen, ja, bei Ihrem bisherigen Pech im Leben, was erwarten Sie sich dann für nachher, können dann ganz wichtige und gute Interventionsmöglichkeiten sein. Und das erste Schmunzeln, das dann auftaucht beim Klienten, ist eine Kehrtwendung hin zu Optimismus oder eben Hoffnung. Aber wir brauchen immer beides, oder? Nicht nur einfach die einseitige Hoffnungsseite, sondern das Teufelchen des Zweifels oder der Furcht oder der Angst, das soll dabei sein. Das brauche ich ja als Helfer, oder? Zur Orientierung brauche ich beide. Ich brauche den Engel und den Teufel, und nur wenn die beide miteinander schön tanzen, dann haben wir wirklich eine gute Orientierung. Und man darf die Klienten ruhig herausfordern mit diesen humorvollen Perspektiven, denn sie halten es aus, oder? Und vor allen Dingen nicht nur sie halten es aus, sondern sie erleben diese Zumutung als Suggestion für Stärkung. Und zwar nicht im Sinn von gut zureden, ja, das wird schon wieder gut oder du bist stark genug, sondern sie erleben es, dass man sie für stark hält. Und das ist eine ganz andere Wirkung, als wenn man das einfach nur verbal so ausdrücken würde. Und das ist eine wunderbare Suggestion für Stärke, wenn einem was zugemutet wird. Und natürlich Wertschätzung und Würde. Das heißt, der Ausweg muss immer würdevoll sein, sonst wird er nicht benutzt. Und der Humor ist eine wunderbare Ebene, wie man sozusagen den beschämenden Teil verwandeln kann und den Weg damit öffnet, dass es zu einer würdevollen Veränderung kommen kann. Oder? Und Würde ist, das erleben wir immer wieder bei chronischen Geschichten, Schmerztherapien und so weiter, Würde ist wichtiger als Wohlbefinden. Und wenn es keinen würdevollen Weg zur Besserung gibt, dann gibt es eben keinen Weg zur Besserung. Wenn Schmerzen die Würde repräsentieren, weil die Versicherung oder andere jemanden zum Simulanten machen, dann ist der Schmerz mit der Würde verbunden und dann wird der Schmerz sich verstärken. Und das ist auch einerseits richtig so, weil die Würde wichtiger ist als das Wohlbefinden, aber für uns Therapeuten wichtig, dass wir das zuerst mal wertschätzen und dann schauen, was gibt es für neue Wege, um da was anderes anzubahnen. Wie ist es denn von der Zeit? Okay, erst, gut. Gut, dann lassen wir das Humor-ABC weg, beziehungsweise ich kann es einfach nur kurz einblenden, es ist eigentlich nur eine Zusammenfassung, was es dafür braucht. Und dann erzähle ich einfach nur noch eine kurze Abschlussgeschichte. Also es ist die Geschichte von einem Physik-Nobelpreisträger, der natürlich so quasi als Strafe für den Nobelpreis hunderte von Vorträgen halten muss. Und auf so einer Vortragstournee ist, wieder einem nach dem 40. oder 50. Vortrag im Auto sitzt, mit seinem Chauffeur zusammen, beide schlechter Stimmung eher, langweilig und so. Und irgendwann sagt der Physiker zum Chauffeur, wollen wir mal was Neues machen? Der Chauffeur sagt, Neues? Ah, ja, ja, was denn? Ja, sagt der Physiker, Sie haben jetzt den Vortrag auch schon 50 Mal gehört. Wir könnten noch mal tauschen. Der Chauffeur denkt, oh, warum eigentlich nicht? Sind beide sofort bessere Stimmung, Laune, fahren ins Hotel, wechseln die Kleider. Der Chauffeur geht aufs Rednerpult und hält den Vortrag. Perfekt. Perfekter Physikvortrag. Aber was zum ersten Mal passiert und bis jetzt noch nie passiert ist, im Publikum sitzt ein Physiker. Und der stellt eine Frage und erst noch eine sehr knifflige. Sagt der Chauffeur am Rednerpult, wissen Sie, Herr Kollege, diese Frage, die ist so simpel, die kann Ihnen sogar mein Chauffeur, der dort hinten steht, beantworten. Also wenn Sie noch Fragen haben, dann haben wir dafür keine Zeit. Dankeschön.